Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Spanischer Ökonom ist neuer Sekretär des Wirtschaftssekretariats des Vatikans. Frankreich-Österreich, Gesetz zu künstlicher Befruchtung ist Rückschritt für Kindeswohl, sagt die Ethikerin Susanne Kummer. Und Generalaudienzen mit dem Papst, Aus- und Einblicke. Das und mehr hören Sie in dieser Sendung. Ich bin Mario Galgano, herzlich willkommen. Das Vatikanische Wirtschaftssekretariat hat einen neuen Sekretär. Es ist der Laie Maximino Caballero Ledo. Der Spanier ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Jugendfreund des Präfekten des Wirtschaftssekretariats, Pater Juan Antonio Guerrero, sowie Finanzexperte. Wegen seiner neuen Stelle im Vatikan verlässt Caballero seine bisherige verantwortungsvolle Position in den Vereinigten Staaten beim Unternehmen Baxter Healthcare Incorporation.
Von all den verschiedenen Karrieremöglichkeiten, die ich mir hätte vorstellen können, ist dies eine, an die ich nicht einmal im Entferntesten gedacht hatte. Mit diesen Worten begrüßte Maximino Caballero die an diesem Dienstag veröffentlichte Ernennung durch Papst Franziskus zur neuen Nummer 2 des Sekretariats für Wirtschaft. Die Abteilung wird vom Präfekten Juan Antonio Guerrero geleitet. Caballero ist Spanier, lebt aber seit langer Zeit in den USA. Geboren wurde er 1959 im spanischen Mérida. Seit 31 Jahren verheiratet und Vater von zwei Kindern hat er seine berufliche Karriere im Finanzbereich eingeschlagen. Nach einem Wirtschaftsstudium an der Autonomen Universität Madrid erwarb er sein MBA-Diplom an der Jese Business School in Barcelona. Er arbeitete 20 Jahre lang in Barcelona und Valencia als Leiter der Finanzabteilung sowie in mehreren europäischen Ländern, im Nahen Osten und in Afrika. Maximino Caballero und Jesuitenpater Juan Antonio Guerrero, derzeitiger Präfekt des Sekretariats für Wirtschaft, stammen aus derselben Stadt und sind Jugendfreunde. Pater Guerrero und ich sind zusammen aufgewachsen, vertraut uns Caballero an. Unsere Familien sind unser ganzes Leben lang eng befreundet und wir standen uns bis zur Universität sehr nahe. Von da an hat das Leben jeden von uns auf verschiedene Wege geführt, aber immer ohne den Kontakt zu verlieren. So Caballero. Nach dem Rücktritt von seinem derzeitigen Amt werden er und seine Frau in den kommenden Tagen nach Rom umziehen. Caballero wird ab der 2. Augusthälfte einsatzbereit sein. Der Gedanke, dass die Kirche nur eine Angelegenheit von Priestern und Ordensleuten ist und dass wir Laien nur Zuschauer sind, ist sehr weit verbreitet. Die Laien haben jedoch innerhalb der Kirche eine sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen. Wir sind alle Mitglieder desselben Gremiums und wir alle haben unsere Mission. Für mich ist das eine Ehre und eine große Verantwortung, mit dem Heiligen Stuhl im Dienste des Heiligen Vaters zusammenarbeiten zu können. Meine Talente sind meine Erfahrung und meine Arbeit und ich hoffe, dass ich mit Ihnen meinen Teil dazu beitragen und an der wirtschaftlichen Transparenz des Heiligen Stuhls mitarbeiten kann. Ich stelle mich diesem neuen Schritt in unserem Leben mit Demut und Dankbarkeit gegenüber Pater Guerrero, der meine Kandidatur vorgeschlagen hat, und gegenüber dem Heiligen Vater, der mir sein Vertrauen geschenkt hat. Für Radio Vatikan, Christine Seuss.
Papst Franziskus bittet alle im Monat August für die Menschen zu beten, die als Seeleute und Fischer tätig sind. Das Video zur monatlichen Gebetsintention wurde an diesem Dienstagnachmittag veröffentlicht. In dem Video sagt Franziskus: Das Leben der Seeleute, der Fischer und ihre Familien ist sehr hart. Zuweilen ist es geprägt von Zwangsarbeit oder davon, dass die Seeleute in weit entfernten Häfen ausgesetzt werden. Der Papst erinnert aber auch an die schwierigen Herausforderungen der Seeleute. Die Konkurrenz der industriellen Fischerei und die Umweltverschmutzung erschweren ihre Arbeit zusätzlich. Ohne Seeleute würden viele Teile der Welt Hunger leiden. Lasst uns für all jene beten, die auf dem Meer arbeiten und von ihm leben, darunter Seeleute, Fischer und Matrosen, sowie ihre Familien.
Entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias.
Zu den Gebetsanliegen des Papstes veröffentlicht das Promotionsteam des Gebetsapostolats jeweils ein Video mit Franziskus. Click to Pray heißt die kostenlose Gebets-App, die mit 3 Impulsen täglich einlädt, gemeinsam mit dem Papst und der Kirche zu beten. Außerdem können Sie in einem virtuellen Gebetsraum auch eigene Gebetsanliegen formulieren und veröffentlichen. Die päpstliche Stiftung Populorum Progressio will insgesamt 168 Projekte in 23 Ländern Lateinamerikas und der Karibik finanzieren. Das geht aus der Versammlung hervor, die die Stiftung vergangene Woche abgehalten hatte.
Trotz der komplexen Krise, die durch die Pandemie Covid-19 verursacht wurde, fand auch diesmal wieder die jährliche Sitzung des Verwaltungsrates der Stiftung Populorum Progressio statt. Am 29. und 30. Juli wurde im Online-Modus eine Analyse der durch die Coronavirus-Pandemie in Lateinamerika und Karibik verursachten Folgen erstellt. Es wurden 138 der zahlreichen vorgestellten Projekte zur sozialen Entwicklung ausgewählt, wobei der Schwerpunkt vor allem auf den Projekten liegt, die dazu beitragen sollen, die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen der Pandemie abzumildern. Darüber hinaus genehmigte der Verwaltungsrat auf Ersuchen von Papst Franziskus und im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der Stiftung und der Vatikanischen Kommission Covid-19, die vom Papst im Dikasterium für den Dienst der ganzheitlichen menschlichen Entwicklung in Zusammenarbeit mit anderen Dikasterien der römischen Kurie und anderen Einrichtungen eingerichtet wurde, weitere 30 Nahrungsmittelhilfeprojekte, die bereits in Betrieb sind. Damit wolle man die Besorgnis der Kirche für die gesamte Menschheitsfamilie angesichts dieser Pandemie zum Ausdruck bringen. Insgesamt handle es sich somit um 168 Projekte in 23 Ländern Lateinamerikas und der Karibik. Eingerichtet wurde die Stiftung 1992 von Papst Johannes Paul II. Aus Anlass der 500-Jahr-Feiern der Entdeckung Amerikas. Finanziell wird die Arbeit der Einrichtung in erster Linie von der Kirche in Italien getragen. Für Radio Vatikan, Anne Preckel.
Das neue französische Bioethikgesetz über künstliche Befruchtung ist höchst fragwürdig und ein Rückschritt für das Kindeswohl. Diese Einschätzung hat nun die Wiener Ethikerin Susanne Kummer, Geschäftsführerin des kirchlichen Bioethikinstituts IMABE, geäußert. Auch gesundheitliche Risiken für Frauen und Kinder blieben bei der neuen Regelung vollständig ausgeblendet, warnte Kummer.
Im Kern geht es bei dem am Freitag in Paris in zweiter und damit abschließender Lesung verabschiedeten Gesetz darum, dass nun in Frankreich alle Frauen bis zum Alter von 43 Jahren eine künstliche Befruchtung als Kassenleistung geltend machen können. Das Verfahren steht auch Single-Frauen und lesbischen Paaren offen. Darüber hinaus erlaubt Frankreich das sogenannte Social Egg Freezing, bei dem Frauen auf Vorrat ihre Eizellen auf Kastenkosten einfrieren lassen können, um sie später für eine künstliche Befruchtung zu nutzen. Auch ist es in Zukunft möglich, ein Kind mittels fremden Ei- und Samenzellen herzustellen. Das bedeutet, wie Susanne Kumm im Gespräch mit uns erläutert,
dass in diesem Fall das Kind bis zu 4 verschiedene Elternteile hat, 2 genetische, von denen das Kind sozusagen nichts weiß, und 2 soziale Eltern, die das Kind aufziehen. Das Verfahren ähnelt sehr der Leihmutterschaft, die allerdings vorerst verboten bleibt.
In Frankreich setze sich damit eine Entwicklung fort, die 2 Dinge außer Acht lasse, analysiert die Bioethikerin.
Das eine ist das Kindeswohl. Das Kindeswohl muss vor dem Kinderwunsch Vorrang haben. Auch wenn Paare in eine existenzielle Krise geraten können, weil sie einen unerfüllten Kinderwunsch haben, darf das nicht in ein Anspruchsrecht kippen. Auch das haben die katholischen Bischöfe Frankreichs mehrfach betont. Es gibt kein individuelles Recht auf ein Kind. Nicht Eltern haben ein Recht auf ein Kind, sondern Kinder haben Recht auf Eltern.
Komplett ausgeblendet bleiben bei dem neuen Gesetz die nicht wenigen Schattenseiten der Reproduktionsmedizin und die gesundheitlichen Risiken für Frauen und Kinder, so Kummer weiter.
Wir wissen heute aus Studien, dass Frauen bei einer Schwangerschaft mit Eizellspende ein bis zu 5-fach höheres Risiko für schwerwiegende gesundheitliche Komplikationen hat als Frauen nach spontaner Schwangerschaft. Und wir sehen, dass durch dieses Gesetz ganz gewiss unrealistische Hoffnungen weiter geschürt werden. 95% der Frauen mit 43 Jahren, die sich einer künstlichen Befruchtung unterziehen, und zwar mehrfach, gehen definitiv ohne Kind nach Hause. Das heißt, das sind hohe seelische Belastungen, psychische Belastungen, aber auch hohe finanzielle Ausgaben aufgrund der Public Health Perspektive, die wir da auch einnehmen müssen.
Kinder hätten Recht auf einen Vater und eine Mutter, stellt Kummer die katholische Position klar.
Wenn man ihnen das verwehrt, dann ist das ein entwürdigender Vorgang, denn hier werden Kinder in die Welt gesetzt, von denen man von vornherein, für die man von vornherein geplant hat, dass sie als Halbwaisen aufwachsen müssen. Das ist sozusagen kein Zugang, der der Menschenwürde entspricht. Und hier müssen wir leider feststellen, dass es einen Rückschritt in der französischen Gesetzgebung nun gegeben hat, der das Kindeswohl leider nicht berücksichtigt hat.
Gudrun Seiler, Radio Vatikan.
Muss die Benediktineräbtissin Mechthild Thürmer wegen der Gewährung von Kirchenasyl ins Gefängnis? Der Jesuitenflüchtlingsdienst sieht durch die Debatte und den Prozess die Institution des Kirchenasyls in Gefahr und wünscht sich Klarheit von Staat und Amtskirche. Darüber sprachen unsere Kollegen des Kölner Domradios mit Pater Klaus Pfuff, dem Leiter des Jesuitenflüchtlingsdienstes in Deutschland. Das Interview führte Michel Olion.
Das Kirchenasyl als Institution, warum gibt es das eigentlich? Der Staat hat ja eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes die Staatsgewalt. Das sollte ja keiner untergraben, oder?
Das sollte keiner untergraben und das wollen wir auch nicht untergraben. Aber letztlich hat das Kirchenasyl für die Kirche, nicht nur für die Kirche, sondern auch schon im Alten Testament eine ganz alte Tradition. Es hat immer wieder Orte gegeben, wo Verfolgte einfach Zuflucht gefunden haben. Und man muss einfach wissen, auch Kirchenasyl wird ja nicht leichtfertig durchgeführt, sondern es geht ja hier um Härtefälle. Also wenn wir einfach anschauen, einen Fall aus der letzten Zeit, eine Frau, die hierher kam nach Deutschland, um ein gerechtes Asylverfahren zu bekommen, die in Italien in der Zwangsprostitution war, die wurde jetzt ins Kirchenasyl aufgenommen und hat dort ihre Zwillinge zur Welt gebracht, weil sie einfach Angst hatte, wieder nach Italien zurückzugehen und in die Hände ihrer Zuhälter, Zuhälterin einfach wieder abgeschoben zu werden. Und das muss man einfach wissen, dass dieses Kirchenasylsache sind ja Verfahren, die geprüft werden, wo ein Dossier erstellt werden muss. Und das Ziel ist einfach ein faires Asylverfahren und eine soziale Unterstützung zu bekommen. Und das, glaube ich, einfach auch ist der Hintergrund und ist einfach auch das, was wir wollen. Und man muss einfach wissen, dass der Umgang mit Asylverfahren in der EU ja auch sehr ungleich ist.
Jetzt vermuten Experten ja, dass es wahrscheinlich nicht zu einem Urteil kommen wird. Aber was wäre denn, wenn Mutter Mechthild verurteilt wird? Dann, das macht den Status des Kirchenasyls ja eigentlich dann zunichte, oder?
Ja, also es ist nicht sicher, was passieren wird. Das ist nur offen. Ich denke, es ist wichtig, dann weiterzugehen und das wirklich zu klären, weil das BAMF hat ja selber dann in den Vereinbarungen von 2015 gesagt, dass die Tradition des Kirchenasyls an sich nicht in Frage gestellt werden soll. Und ich denke, hinsichtlich einfach auch auf die Kirche ist es wichtig, auch nochmal zu klären, was sind diese Vereinbarungen wert, die in den letzten Jahren ausgehöhlt wurden, die einfach auf verschiedene Weise immer wieder versucht wurden abzuschaffen, schon allein der Versuch dann, Leute, die im Kirchenasyl sind, als untergetaucht zu deklarieren und dann damit natürlich das ganze Verfahren auf 18 Monate zu erhöhen oder jetzt auch diese strafrechtliche Verfolgung. Und von daher denke ich, ist es wichtig, wirklich jetzt auch noch einmal zu klären, wie steht es mit diesen Vereinbarungen von damals und wie wird weiterhin einfach auch das gehandhabt, um eben auch ein Stück weit die Rolle der Kirche mit ihrer Schutzfunktion gegenüber Leuten, die ungerecht behandelt werden, auch nochmal zu definieren und auch die Gemeinden, die das durchführen, zu stützen und zu stärken.
Pater Klaus Pfuff sagt das vom Jesuitenflüchtlingsdienst in Berlin. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke.
Wenn die Temperaturen in Rom im Juli steigen, zieht sich Franziskus aus der Öffentlichkeit zurück. Nur das sonntägliche Angelusgebet hält er weiter. Die Generalaudienzen am Mittwoch pausieren den ganzen Monat. Corona-bedingt wurden sie ab dem 11. März aus der Bibliothek im Apostolischen Palast übertragen, im Livestream und ohne Gläubige. An diesem Mittwoch werden die Generalaudienzen fortgesetzt, wie seit dem 18. März üblich, mit deutschem Kommentar.
Die letzte öffentliche Generalaudienz fand am 26. Februar statt. Danach musste sich auch der Vatikan den neuen Corona-Maßnahmen beugen und die Audienzen mit dem Papst vom Petersplatz in den Apostolischen Palast verlegen. Und das soll voraussichtlich noch bis Ende 2020 so bleiben. Wenn Papst Franziskus an diesem Mittwoch wieder zur Generalaudienz lädt, wird er zum 318. Mal eine Mittwochskatechese halten. Ausgesetzt sind die Generalaudienzen nur während der Sommerpause im Juli und während der Papstreisen, die Franziskus am Mittwoch danach dann immer nochmals Revue passieren lässt. Bei seinen Generalaudienzen hält der Papst eine Katechese über den christlichen Glauben. Diese Ansprachen werden in 8 Sprachen übersetzt, darunter auch Deutsch, und auf der offiziellen Homepage des Vatikans veröffentlicht. Live und im Nachhinein zu sehen sind die Generalaudienzen auf dem YouTube-Kanal der Vatikanmedien. Übertragen werden sie ab 9.25 Uhr auch von unseren Partnersendern EWTN und KTV sowie Radio Horeb und der Radio Maria Familie aus der Schweiz und aus Österreich. Bisher hat Franziskus 15 Katechesenreihen abgeschlossen. Die erste zum Glaubensbekenntnis. Dieses Thema führte der Papst vom Pontifikat seines Vorgängers Benedikt XVI. Fort. Die darauffolgenden Reihen waren den Sakramenten, den Gaben des Heiligen Geistes, der Kirche, der Familie, der Barmherzigkeit, der christlichen Hoffnung, der Eucharistie, der Taufe, der Firmung, den 10 Geboten, dem Gebet des Vaterunser, der Apostelgeschichte, den Seligpreisungen und dem Gebet gewidmet. Franziskus nutzt das Ende der Generalaudienz mitunter auch für Appelle, in denen er meist zu Frieden in von Krieg und Terror heimgesuchten Gebieten aufruft, verfolgter Christen gedenkt, christliche Solidarität mit Opfern von Naturkatastrophen fordert oder die Aufmerksamkeit auf Dramen wie Migration, Arbeitslosigkeit oder Armut lenkt. In seinem letzten Appell vor der Sommerpause hat er am 10. Juni das Drama der Kinderarbeit verurteilt. Silvia Kritzenberger für Radio Vatikan.
Und zum Schluss dieser Sendung hören Sie noch den Tagesheiligen von diesem Mittwoch.
5. August, Maria Schnee. Maria Schnee ist der Beiname der römischen Papstbasilika Santa Maria Maggiore. Das ist die älteste Marienkirche des Abendlandes. Dieser Schnee, Schnee im August wohlgemerkt, dieser Schnee spielt eine Rolle bei der Entstehung der Kirche. Die Legende weiß, dass im Jahr 352 Papst Liberius einen Traum hat, und in diesem Traum ist ihm die Gottesmutter Maria erschienen und hat ihn gebeten: Liberius, bau mir eine Kirche an der Stelle, an der du morgen Schnee findest. Schnee am 5. August. Das Wunder hat nicht auf sich warten lassen. An diesem Tag im römischen Sommer fand man die Spitze des Esquilin-Hügels weiß überzuckert vor. Santa Maria Maggiore hat wundervolle alte Mosaiken. In der Apsis sieht man Sohn und Mutter auf Augenhöhe, Christus krönt mit der rechten Maria, mit der linken hält er ein aufgeschlagenes Buch, darin steht: Ich werde in dir meinen Thron aufschlagen. Maria, das Bild der Kirche, der göttlichen Braut. An das Schneewunder erinnert übrigens jedes Jahr am 5. August eine Zeremonie bei einem feierlichen Vespergottesdienst in Santa Maria Maggiore. Von der Kassettendecke der Kirche schneien tausende weiße Rosenblätter wie ein duftendes Geschenk der Mutter Gottes. Nieves oder auch Nieves, Schnee, ist heute noch ein ganz gängiger Vorname in Italien und Spanien. Namenstag wird am 5. August gefeiert zu Maria Schnee.
Und damit endet diese Sendung. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Sie hörten eine Sendung von Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.